Vielleicht fangen wir jetzt an, wer jetzt noch nicht da ist, sitzt vielleicht noch in der Sonne an der Jahninsel oder sonst wo. Der Gegenstandpunkt begrüßt alle Gäste. Wer diese Zeitschrift noch nicht kennt, das ist eine Vierteljahresschrift, die da vorne am Büchertisch ausliegt und die sich kritisch mit Wirtschaft und Politik auseinandersetzt. Die kann man da vorne einsehen oder wer mag auch kaufen. Und zum Zweiten will ich darauf hinweisen, dass für alle Interessenten, die regelmäßig mit uns im Gespräch bleiben wollen, ein zweiwöchiger, regelmäßiger Diskussionstermin zu haben ist, zu Themen, die wir anbieten, die wir aber auch vereinbaren können, je nach Interessenlage. Da vorne am Büchertisch liegt so ein kleiner Merkzettel, da findet man die Adresse und die Uhrzeit. Was heute Abend nicht ausdiskutiert werden kann, so es denn so kommt zum Thema des heutigen Abends, kann dann am Mittwoch, den 22. Mai, 19.30 Uhr im Antoniushaus fortgesetzt werden. Wie gesagt, alles Nähere da vorne auf diesen kleinen Flyer. Wir haben uns schon des Öfteren hier zu Themen zu Wort gemeldet, wie etwa zuletzt über die Mietpreisexplosion und die Wohnungsfrage im Kapitalismus. Wir haben auch des Öfteren unsere Sicht der Dinge und unsere Kritik vorgetragen an der Finanzkrise und wie sie von den Staaten bewältigt wird. Und die Diskussion hat mehr oder weniger immer zu sehr grundsätzlichen Erörterungen geführt, nämlich das Pro und Contra der Marktwirtschaft betreffend. Und deswegen soll das heute Abend einmal der ausdrückliche Gegenstand sein, die Marktwirtschaft. Was wird von ihren Vertretern, Verfechtern für sie ins Feld geführt? Was soll der Mensch gut finden an dieser Wirtschaftsweise? Wie wird sie verteidigt? Das wäre der erste Komplex, über den ich ein paar Erläuterungen anbieten will. Der zweite geht ganz kurz, die Wahrheit über den Markt. Was wäre dagegen zu sagen? Und auch das eine Erfahrung aus den Diskussionen. Unsere Auffassung, unsere Kritik an der Marktwirtschaft trägt uns in der Regel den Konter ein, aber wie soll es denn anders gehen? Und dann entspinnt sich eine Diskussion über Sinn und Zweck und Möglichkeit von Planwirtschaft. Die Logik, die dieser Denkungsart innewohnt und was dazu zu sagen ist, das soll der dritte Komplex heute Abend sein. Und wenn ich komplex gesagt habe, bedeutet das nicht, dass es furchtbar lang gerät. Vielleicht gelingt es auch recht kurz. Ich habe also jetzt im Prinzip meine Gliederung für alles Folgende verraten. Der Titel Marktwirtschaft, der jedermann geläufig ist, ist bereits für sich eine Merkwürdigkeit, eine eigentümliche Weise, eine Wirtschaft, eine Produktionsweise zu bezeichnen. Andere Produktionsweisen, die tragen in ihrem Namen Hinweise auf den Zweck, der in so einer Wirtschaft verfolgt wird, oder auf die Stellung des Personals. Man sagt dann zum Beispiel, in vielen afrikanischen Staaten findet man noch eine Subsistenzwirtschaft. Und gemeint ist, da wirtschaften Leute mit einfachen Mitteln für ihre Subsistenz, für ihr Überleben. Man hat erfahren, dass es eine Sklavenhalterwirtschaft gegeben hat, in Rom, aber auch anderswo. Und da erfährt man, in dieser Wirtschaft haben Herren, die Macht hatten, Sklaven, die sie unterjocht, auch geh- und verkauft haben, zum Mittel ihrer Produktion, ihres Reichtums gemacht. Der Titel Marktwirtschaft, der in aller Munde ist, der enthält sich solcher Hinweise. Der gibt keinen Hinweis auf einen Zweck dieser Wirtschaft, sondern der benennt eine pure Verkehrsform. Dass nämlich sowas stattfindet in einer Marktwirtschaft wie der Händewechsel von Gütern zwischen Marktteilnehmern. Warum da Güter auf den Markt kommen und die Hände wechseln und wozu sie das tun,
Darüber schweigt sich der Begriff aus. Marktwirtschaft. Freie Teilnehmer an einem Markt besorgen den Händewechsel von Gütern. Dieser Begriff und seine Merkwürdigkeit kommt aus einer Zeit, als es noch den verblichenen realen Sozialismus und die Sowjetunion gab, als es einen Systemvergleich gab zwischen der hiesigen Sorte Wirtschaft und der sogenannten Planwirtschaft der Systemalternative im Osten. Und da hieß die Konfrontation, Planwirtschaft, das ist eine Kommandowirtschaft. Da wird von oben angeordnet, was und wie produziert wird. Und die Marktwirtschaft hat sich dagegen abgesetzt als quasi die freiheitliche Alternative. Hier herrscht die Freiheit der Subjekte, die auf dem Markt tätig sind. Den Begriff Kapitalismus gab es zu dieser Zeit durchaus. Und der nennt ja immerhin eine Sache beim Namen, um die es wirklich geht, die Vermehrung von Kapital. Aber der war verpönt, weil man lieber das Modell von Freiheit, das die Marktwirtschaft repräsentiert, gegen das Kommando, gegen die Obrigkeit setzen wollte, die wirklich oder angeblich im Osten regiert hat. Heute, nachdem diese Systemalternative längst untergegangen und verschwunden ist, darf man auch wieder Kapitalismus sagen, das wird keinem mehr wirklich krumm genommen. Marktwirtschaft ist die Freiheit der Individuen an einem Markt, die schlechte Erfahrungen gar nicht ausschließt. Und Menschen, die in der Marktwirtschaft zu Hause sind, die leugnen das auch gar nicht. Der Preis zum Beispiel, den man für jedes Gut bezahlen muss, ja, der eröffnet für die, die genügend Geld haben, den Zugang zu den Gütern des Bedarfs. Für manche, die dieses Geld nicht haben, ist aber auch der Preis der Waren ein Ärgernis, weil der Preis den Ausschluss von solchen Gütern besorgt. Und das heißt für viele Menschen, sie müssen sich auf die Alternative von Sparen verlegen, heute Verzicht üben, etwas zur Seite legen, damit man morgen konsumieren kann. Oder sie greifen zur Alternative der Verschuldung, nehmen einen kommerziellen Kredit, einen Konsumentenkredit, konsumieren also heute und müssen morgen verzichten. Insofern ist der Preis vertraut als Zugangsmöglichkeit zu käuflichen Dingen, genauso wie als Ärgernis. Manches ist zu teuer. Und bevor es ans Ausgeben des Geldes geht, muss Geld erworben sein. Das muss man verdienen. Sonst kann man für kein Gut bezahlen. Was man erwirbt an Geld, das hat man mit seinem guten Willen, mit seiner Ausbildung, mit seiner Kraft und Gesundheit überhaupt nicht in der Hand. Das hängt an Betrieben und ihrem Bedarf, den sie anmelden. Und wo sie den Bedarf anmelden, da werden Leute eingestellt, haben einen Arbeitsplatz und ein Einkommen. Und wo die betriebliche Rentabilität danach verlangt, dass kostengünstiger produziert wird, sodass auch rationalisiert wird, um die Kosten der Arbeit zu mindern und den Ausstoß zu mehren, da werden Leute nicht nur ein, sondern auch wieder ausgestellt. Und so merkt man, auch der Gelderwerb ist zumindest von der Erfahrung her jedem Menschen als zweischneidige Sache vertraut. Auch Kritik von Freunden der Marktwirtschaft ist an der Marktwirtschaft üblich. Man hört viel Klagen über Pfennigfuchser am Markt, über Gierschlunde, die den Hals nicht voll kriegen. Und wenn Menschen die Erfahrung machen, dass selbst so elementare Notwendigkeiten wie das Wohnen nicht mehr finanzierbar sind, dann werden sie empört und greifen zu solchen Parolen wie Wohnen darf keine Ware sein, Gesundheit darf keine Ware sein. Sie können nämlich das, was die Ware verlangt, den dafür geforderten Preis zu entrichten, einfach nicht abliefern. Diese Art von Kritik ist üblich und die hat einen Pferdefuß. Denn diese Art von Kritik gilt den Markt Teilnehmern, nie dem Markt selber. Kein Mensch versteigt sich zu einer Kritik der Marktwirtschaft, aber meckern über die, die die Marktwirtschaft bevölkern, das geht sehr wohl. Aber zu einer Kritik des Marktes, dieser Wirtschaftsweise namens Marktwirtschaft, versteigt sich trotz aller Ärgernisse niemand, weil nämlich die Preise, die die Güter haben, die Mühseligkeiten des Gelderwerbs, die man erfährt, wenn man sich um Arbeit und Einkommen müht, den Leuten gilt als Umweg, vielleicht manchmal steiniger Umweg, aber als Umweg für die Versorgung der ganzen Gesellschaft, die besser nicht gehen könnte, als auf diesem marktwirtschaftlichen Umweg. Und die volkswirtschaftliche Theorie seit Adam Smith hat dafür einen Begriff geprägt, Invisible Hand, hat er der Marktwirtschaft bescheinigt. Eine unsichtbare Hand, die durch ihr Wirken eine Versorgung hinbringt, die in der Marktwirtschaft besser als mit jedem Plan gelingt, weil dort ohne Plan gewirtschaftet wird. So, das ist die große Prämisse und diese Voraussetzung will ich im Folgenden in den drei angekündigten Kapiteln ein bisschen ausleuchten. Das falsche Lob der Marktwirtschaft, zweitens die Kritik der Marktwirtschaft und drittens die geläufigen Einwände gegen die Kritik, die ich heute gewissermaßen vorwegnehme, antizipiere, um mich dazu zu äußern. Zum Lob der Marktwirtschaft. Das erste Lob, das diesem Wirtschaftssystem bescheinigt wird, heißt, das ist einfach ein optimaler Dienst an der Konsumption. Denn wo Kaufleute darauf aus sind, oder Produzenten, Geld zu machen, da erspähen sie Marktlücken, entdecken also jeden unbefriedigten Bedarf, um sofort Güter herzustellen, um diesem Bedarf zu entsprechen. Zunächst müsste man mal einschränkend sagen, der Bedarf Minderbemittelter nach Wohnraum, sogar der Bedarf Minderbemittelter nach ordentlicher Ernährung, der wird offenbar von diesen Scouts gar nicht erhört. Der Markt erhört diese Leute nicht. Es gibt Tafeln, auch in Regensburg. Da sind sozial gesonnene Menschen unterwegs, die verteilen den Abfall der Marktwirtschaft, der sich in der Geschäftswelt für Lebensmittel nicht zu Geld machen ließ. Aber der Markt hat diesen Bedarf nicht erhört. Und umgekehrt, es gibt abwegigsten Bedarf nach handmontierten Luxusautos oder Luxusjachten oder den Bedarf an Bibeln. Der wird sofort bedient, sofern hinreichend viel Kaufkraft dasteht, die dafür zu zahlen bereit ist. Und an den beiden Beispielen merkt man, es verhält sich gar nicht so, wie einem vorgestellt wird, dass es auf der einen Seite den Bedarf gibt, den Bedarf der Köpfe, die man nachzählen kann, und auf der anderen Seite eine Menge von Gütern, sodass der Verkauf sich quasi als Mittler dazwischen stellt, um die Güter zum Verbraucher zu bringen. So ist es gar nicht. Es ist umgekehrt. Der Verkauf definiert, was überhaupt als Bedarf zählt. Bedarf ohne ausnutzbare Zahlungskraft zählt in dieser Welt nicht. Und Leute ohne Zahlungskraft gelten deswegen auch nicht als Marktlücke, die irgendwer beachtet und bedient. Das zweite Lob. Der Marktwirtschaft sagt man nach, dass sie auch für die Optimierung, die stetige Effizienzsteigerung der Produktion sorgt, eben zum Nutzen des Konsumenten. Und es wird in den gestanzten Satz gekleidet, die Konkurrenz schläft nicht. Das soll dafür sorgen, dass wir alle vor Schrott und überhöhten Preisen in den Regalen geschützt werden Und dass umgekehrt die Produktion eben durch die Konkurrenz derer, die Geld verdienen wollen durch ihre Ware, auf günstige Herstellung von guter Qualität geeicht wird. Wenn man zunächst mal die Gedankenfigur für sich nimmt, dieser Konkurrenzkampf zwischen Geschäftsleuten soll am Ende die optimale Produktionsmethode herausmändeln und ergeben, dann würde mir dagegen zunächst Folgendes einfallen. Es ist doch eine unsägliche Verschwendung von gesellschaftlichen Ressourcen, wenn man 100 Betriebe falsch produzieren lässt, um einen rauszufinden, der es richtig und am besten macht. Da hätten doch alle die, die über die beste Produktionsapparatur, die optimale Qualität nicht gebieten, besser darauf verzichtet, die schönen Rohstoffe und die viele Zeit der Menschen dafür zu verschwenden, suboptimales Zeug zu produzieren. So was wird behauptet, darum ginge es. 100 gehen an den Start, 99 produzieren falsch, aber der eine Trendsetter, der Effiziente, der soll auf diese Weise geboren und herausgefunden werden. Und das Zweite, was ich gegen die ganze Gedankenfigur einwenden möchte, ist, es wird auf diese Weise durch den Konkurrenzkampf der Produzenten und Kaufleute gar kein Optimum des Produzierens ermittelt, um es hinterher allen anderen verfügbar zu machen. Umgekehrt, jeder, der mit seiner Ware zu einem günstigen Preis mit brauchbarer Qualität Absatz auf sich zieht, und zwar mehr als andere, der will diesen Vorteil monopolisieren gegen andere. Der will ihn nicht teilen mit anderen. Nachziehen der Konkurrenz, die dasselbe genauso gut, vielleicht sogar zum selben Preis macht, ist kaufmännisch, kapitalistisch gerechnet ein Schaden, kein Vorteil. Das macht ja den Gewinnvorteil des siegreichen Konkurrenten kaputt. Diese Art von Wettbewerb, die garantiert auch gar nicht, was man sich davon versprechen soll, Qualität. Wenn man durch ein Kaufhaus geht oder sich die Automobilproduktion anschaut oder den Lebensmittelmarkt, dann stellt man fest, da gibt es eine gewollte Abstufung von Qualität wie Preis. Da gibt es ein Premium-Segment in all diesen Sparten für die Besserverdienenden und es gibt für die minder bemittelte Kundschaft die Billigware, inklusive schlechter Gebrauchswerte, minderwertiger Qualität. Diesen Unterschied zwischen gut betuchten und armen Leuten, den hat die Geschäftswelt nicht einfach vorgefunden, sodass sie sich quasi auf den Standpunkt stellen würde, naja, für jeden muss etwas dabei sein, für die Reichen wie für die Armen. Diesen Unterschied an Kaufkraft haben die Betriebe nicht vorgefunden, sondern die haben ihn erzeugt. Eben durch ihre Art, Löhne und Gehälter zu kalkulieren. Und für die großen Massen fällt dieses Kalkül denkbar schäbig aus. Der Lohn ist eben eine Kost, die den Überschuss, um die es dem Betrieb geht, schmälert und entsprechend klein wird er gehalten. Also gibt es das, was man da vorfindet, gut betuchte Käufer neben einer Mittelschicht und einem Gros von Minderbemittelten durch die Kalkulation derer, die um diese unterschiedlich ausgestattete Kaufkraft jetzt konkurrieren. Das führt sogar dazu, dass eine merkwürdige Modifikation, eine Formung anfängt von Bedürfnissen, denen man anmerkt, ihre Herkunft aus kapitalistisch erzeugter Armut. Geht mal durch die Stadt und schaut, wer mittlerweile alles eine Tafel raushängt, all you can eat. Was ist das? All you can eat. Die Zielgruppe ist sofort klar. Das muss Leute ansprechen, Minderbemittelte eben, die in einem Wirtshaus oder Restaurant die Sättigungsgrenze verfehlen, weil sie die nicht bezahlen können. Der Verzehr einer Speise kostet, mehr Verzehr kostet mehr. Dafür ist offenbar bei vielen der Geldbeutel zu klein. Der findige Anbieter dreht die Logik um und sagt sich, nicht die Speise, die Unbegrenztheit ihrer Menge, das ist das Wesentliche an meinem Angebot, dass ich zu einem Festpreis offeriere, damit nicht die übliche Eskalation stattfindet, dass mit der Menge der Preis wächst. Das ist, wie wenn die Kaufmannswelt die Gastronomie vor die Leute tritt und sagt, dass ein Fresser mal bis an seine Grenzen gehen kann. Das muss dem doch was wert sein. So ein Bedürfnis, das ist dem Menschen nicht von Haus aus eigen. Auf so eins kommt er, wenn er mit unzureichenden Mitteln versucht, sich in der Gastronomie zu sättigen. Es werden neue Bedürfnisse kreiert, die eigentlich ein Hohn sind über die Qualitätsproduktion des Kapitalismus. Dass Lebensmittel gesund sind, ist im Kapitalismus offenbar überhaupt keine Selbstverständlichkeit, die keiner Erwähnung bedarf. Das ist ja wohl das Mindeste, was man von einem Lebensmittel erwartet. Genießbar und gesund. So etwas ist heute, vornehmlich in Biomärkten, ein extra Vorzug gegenüber der normalen Ware, der auch einen extra Preis verlangt. Ein extra Vorzug wird das, weil die Geschäftskalkulation in der Lebensmittelbranche, um auch die minder bemittelte Kaufkraft auf sich zu ziehen, aus kleinen Preisen immer noch große Profite macht, indem bei den Kosten drastisch gespart wird. Also wird minderwertige Qualität verarbeitet und der Gebrauchswert beeinträchtigt, den man dann für billigeres Geld anbietet. Genuss und Gesundheit werden ein extra Label, das extra Geld kostet. Tomaten mit Geschmack, das kostet mehr. Lasagne ohne Pferd, das ist teurer. Ergebnis: Ein solcher Markt ist gar nicht die Benutzung, die ist gar nicht der Dienst an den Bedürfnissen. Er ist die Benutzung dieser Bedürfnisse. Und der streicht jedes Bedürfnis durch, das kein Geld hat, und lässt neben seiner Qualitätsware auch jeden Schund als Qualität gelten, sofern nur hinreichend viele Arme da sind, die das kaufen, weil ihr schmaler Geldbeutel alternative Produkte nicht erwerben kann. Das dritte Lob der Marktwirtschaft. Und dann ist die Lobhudelei auch schon rum. Die Marktwirtschaft, so wird gesagt, optimiert nicht bloß den Konsum und die Produktion dazu. Die führt auch noch zu einer wunderbaren Deckungsgleichheit von Produktion und Konsumption. Die führt zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Was angeboten wird, wird den Verbrauchern überstellt. Was die Verbraucher nachfragen, das wird mit der Herstellung in ein Angebot übersetzt. Angebot und Nachfrage werden zusammengebracht, zur Deckung gebracht. Nun muss man zunächst dazu sagen, zusammenbringen muss man ja nur zwei Seiten, die vorher getrennt waren. Produziert wird für den Markt in einer Marktwirtschaft. Aber nicht mit Rücksicht auf den Markt und den Bedarf der Leute, die da zu Hause sind. Produzieren für den Markt heißt, für den gewinnbringenden Absatz Güter herstellen, um im Verkauf diesen Gewinn zu erlösen. Und wie gut das gelingt, das ist mit der Produktion der Sachen gar nicht entschieden. Das muss man am Markt beweisen, austesten, wie viel von dem, was für den Verkauf hergestellt wurde, wirklich absetzbar ist und wie viel auf der Strecke bleibt, weil es niemand nachfragt oder weil Konkurrenten es billiger machen. Manches Angebot findet also gar keine Nachfrage. Der ganze Aufwand, der Verbrauch an Rohstoffen, der Verschleiß von Maschinen, der Verschleiß der Menschen und ihrer Arbeitszeit, war vergebliche Liebesmüh. Produkt wie Betrieb entwerten sich. Umgekehrt, vieles, was da an Nachfrage existiert, das wird erst gar nicht in Rechnung gestellt als solche. Es gibt Obdachlose, erfährt man in diesen Tagen, neben einem gehörigen Leerstand von Wohnungen. Und so merkt man, das ist gar nicht so, dass Nachfrage ermittelt als Bedarf von Häuptern und Angebot ermittelt als Güterquantum in verschiedenen Sparten. Es ist gar nicht so, dass diese beiden Aggregate selbstständige Größen sind, die dann zusammengeführt werden, sondern durch die Konkurrenz ums Geld wird definiert, was überhaupt ein Angebot ist, das am Markt verkäuflich ist und was als Nachfrage zählt, für die überhaupt ein Angebot offeriert wird. Der Markt eliminiert alles, was sich auf ihm nicht behaupten kann. Wer kein Geld hat zu kaufen, fällt aus der Nachfrage raus. Wer sein Angebot nicht absetzen kann, der lässt es verrotten oder es wird entwertet. Und auch das fällt aus der Seite des finanziellen Angebots heraus. Was übrig bleibt bei diesem grandiosen Lehrsatz von Ausgleich von Angebot und Nachfrage, das ist eine pure Tautologie. Alles Verkaufte wurde gekauft. Ja, das ist leicht zu haben. Denn jeder Verkauf ist von der anderen Seite des Ladentresens aus betrachtet natürlich ein Kauf. Dieses Gleichgewicht, was verkauft wurde, hat seinen Käufer gefunden. Das gilt bei jedem Preis, das gilt bei jedem Handelsvolumen, das gilt bei jeder Hungersnot. Man hat noch nie gehört, dass die 50% Jugendarbeitslosen in Griechenland oder die 4 Millionen, die von der Tafel ernährt werden in Deutschland, in irgendeiner Hinsicht ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage stören täten. Die kommen da gar nicht vor, die zählen da gar nicht. Es ist ja bloß Hunger oder Bedarf, aber nicht zahlungskräftige Nachfrage, die man ausnutzen kann.